Einen wunderschönen guten Tag. Dies ist mal wieder eine neue Folge von Follow the Rechtsstaat, dem guten alten Podcast der guten alten Zeitschrift Ping Privacy in Germany, deren zweites 2026er Heft gerade frisch erschienen ist. Und wie immer in dem Podcast bin ich hier zusammen mit Stefan Brink, der ein Digitalisierungsinstitut in Berlin leitet. Und wir werden heute, wie auch immer, einige spannende aktuelle Fragen des Rechtsstaats, des Rechts und unserer Verfassung besprechen und dabei auch jedenfalls punktuell mit dem Thema Datenschutz zu tun bekommen im weiteren Sinne. Und ja, das Thema Informationsfreiheit kommt heute nicht vor, das haben wir dann aber mit Sicherheit, nachdem wir es ja schon in den vergangenen Folgen wieder ein bisschen gehabt hatten, auch wieder in den kommenden Folgen. Fangen wir an mit einem, ja, wir haben ja in der letzten Folge schon etwa ein neues BGH-Urteil zum Fernunterrichtsgesetz, das so ein kleines Steckenpferd von mir geworden ist, besprochen. Und da tauchte der schöne Satz auf, man lege das dem Bundesverfassungsgericht aus Überzeugung nicht vor. Und die Begründung finde man in einem anderen Urteil. Und das andere Urteil ist mittlerweile auch vollständig begründet und veröffentlicht. Und da kann man jetzt nachlesen, warum der Bundesgerichtshof das nicht für erforderlich hält. Nochmal kurz zur Erinnerung, die 2025er-Entscheidungen, die es zum Fernunterrichtsgesetz gegeben hat, da geht es immer darum, ob Online-Coaching-Anbieter vor allen Dingen, ob die eine Genehmigung nach dem Fernunterrichtsschutzgesetz brauchen und ob, wenn sie die Genehmigung nicht haben, die Verträge nach 134 BGB unwirksam sind, mit der Folge, dass dann Rückzahlungsansprüche der Teilnehmer bestehen. Das Grundgesetz kam in den Entscheidungen bis 2025 überhaupt nicht vor, des Dritten Senats. Jetzt kommt der BGH allerdings dann doch zu sprechen, auch auf das Grundgesetz und auf die Frage, ob die Genehmigungspflicht, die mehr als 50 Jahre alt ist, ob die in heutigen Zeiten noch dem Artikel 12 und dem Artikel 3, also der Berufsfreiheit und dem Gleichheitsgebot, standhält. Und ja, und findet lobende Worte für mich, oder?
Boah, das kann man so sehen, das ist bestimmt auch so gemeint. Der BGH setzt sich mit den kritischen Stimmen, die es gab zur Verfassungsmäßigkeit des Fernunterrichtsgesetzes durchaus auseinander und kommt dann zum Ergebnis, dass sowohl der Normenkontrollrat als auch ein gewisser Herr Herting in seinen Stellungnahmen die Verstoß gegen das Grundgesetz gesehen haben, dass diese Argumentation sich zwar durchaus hören lässt, den BGH aber nicht so weit und vollständig überzeugt, dass sie eine Vorlage nach Karlsruhe probiert hätten. Vielleicht zum Hintergrund, um das nochmal verfassungsrechtlich aufzufangen, wenn ein deutsches Gericht der Auffassung ist, dass eine nationale Norm, ein Gesetz, ein formelles Gesetz, ein Parlamentsgesetz, der Verfassung widerspricht, kann es nicht einfach hingehen, wie zu Zeiten der Weimarer Republik, und dieses Gesetz außer Anwendung lassen und sagen, haben wir zwar gesehen, wenden wir aber nicht an, sondern es gibt für alle Parlamentsgesetze ein Recht auf Hinrichtung erster Klasse. Diese Hinrichtung findet ausschließlich durch das Bundesverfassungsgericht statt. Und deswegen gibt es ein Vorlageverfahren nach Artikel 100 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz, wonach Gerichte, die sich auf eine Norm entscheidungserheblich stützen wollen, die sie selbst für verfassungswidrig halten, diese gefälligst ans Bundesverfassungsgericht vorlegen müssen. Und hier hat halt der BGH zu Fernunterrichtsgesetz gesagt, naja, das ist ein bisschen alt, naja, die Rechtslage oder die tatsächliche Lage und die Technik hat sich wesentlich geändert, aber das reicht noch nicht für eine Vorlage, zumal sie ja, das war die Besprechung, die wir in der letzten Folge hatten, sich um das Gesetz gekümmert hatten und es teleologisch reduziert haben und damit viele Probleme vom Tisch genommen haben, indem sie nämlich sagten, naja, bei der Online-Fortbildung sind Lehrende und Lernende gar nicht räumlich getrennt und deswegen haben wir da auch gar keine Zulassungspflicht in dem Bereich. Sie haben euch also sozusagen durchaus akzeptiert oder eure Argumente gesehen, sagen aber, reicht uns nicht. Und letztlich ist es ein sachlicher Gesichtspunkt des Gesetzgebers, der nach wie vor zieht, dass man davor bewahren möchte, dass in diesen angebotenen Fernlehrgängen die sachliche, fachliche Qualität doch so unter Niveau ist, dass das eine Gefährdung für die Teilnehmer auslösen könnte. Und das ist ein aus Sicht des BGH rechtfertigender Umstand für den Eingriff in Artikel 12 und ist auch unter dem Gesichtspunkt des Gleichheitsgebots nicht angreifbar. Nico, hat dich das jetzt überzeugt?
Na, ich stecke ja da natürlich ganz gut drin in dem Thema, deswegen ist mir einiges einfach auch dann auf den zweiten Blick aufgefallen. Also es gibt einen Aufsatz in der NJOZ, der neuen juristischen Online-Zeitung, die nur über den von uns allen mal geschätzten und mal verhassten Back-Online-Angebot aufrufbar ist. Und da habe ich das begründet im Einzelnen, warum ich tatsächlich der Überzeugung bin, dass das Fernunterrichtsgesetz verfassungsrechtlich nicht haltbar ist. Ich darf an der Stelle betonen, weil ich es auch anders sagen würde, wenn es anders wäre, dass ich das aus Überzeugung gemacht hatte. Ich hätte gerne Mandate, in denen ich das auch mal verargumentieren kann, aber die habe ich nicht. Also das ist jetzt kein Auftragsgutachten oder irgend sowas gewesen. Ich bin einfach der Überzeugung, das Fernunterrichtsgesetz habe ich noch nie verstanden. Es hat auch in der Praxis überhaupt keine Rolle gespielt, ist völlig in Vergessenheit geraten. Also seitdem es das Internet gibt und seit ein paar Jahren ist es entdeckt worden als ein Vehikel, wie man also bei Kursen, bei denen man unzufrieden ist, das Geld wieder zurückverlangen kann. Gut, wer sich für das Thema interessiert, möge das in meinem NJOZ-Aufsatz nachlesen. Ein paar Sachen sind mir aber aufgefallen. Vor allem ist mir aufgefallen, wie der BGH formuliert. Also dieses altväterliche Lob, meine Argumente lassen sich hören. Die haben mich natürlich an Uni-Zeiten, an Korrekturanmerkungen erinnert. Das habe ich seitdem nicht mehr gehört. Und ihr könnt euch vorstellen, dass mich meine Kolleginnen und Kollegen damit ganz gut aufgezogen haben. Ja. Aber wenn man kontert würde, würde man im dritten Senat sagen, unter eure Urteile aus dem Jahr 2025 insbesondere, hätte ich geschrieben, zentrales Problem nicht erkannt, weil bis zu meinem Aufsatz, und dann gibt es noch einen anderen Aufsatz in der MDR, ein Kollege geschrieben hat, bis zu diesen Aufsätzen ist dem BGH, dem dritten Senat und möglicherweise auch den geschätzten Kolleginnen und Kollegen BGH-Anwälten das gar nicht so aufgefallen offensichtlich, dass es da ein verfassungsrechtliches Problem gibt. Gerichte scheuen Vorlagen beim Bundesverfassungsgericht wie der Teufel das Weihwasser. Ich habe mal überlegt, welche Vorlagen des BGH beim Bundesverfassungsgericht mir aus den letzten 2-3 Jahren einfallen. Mir fallen keine ein. Ja, fallen dir auch nicht, oder Stefan?
Fallen mir auch nicht ein.
EuGH machen Sie viel lieber?
Müssen Sie ja auch.
Ja, Bundesverfassungsgericht müssen Sie auch, wenn Sie überzeugt sind.
Müssen Sie auch. Da kommen Sie aber offensichtlich argumentativ besser drumherum.
Nee, ich
weiß nicht. Sie scheuen natürlich sozusagen die Kritik des Bundesverfassungsgerichts, dass sehr streng ist bei den Vorlagen.
Bei den Zulässigkeitsvoraussetzungen, die wir ja auch verschiedentlich und sehr kritisch zum Teil auch hier besprochen haben. Denn das, was Otto und Ottilie Normalanwältin passiert, wenn sie Verfassungsbeschwerde einlegt, dass sie nämlich dann belehrt wird, dass sie nicht auch noch den 95. Kommentar gelesen und bewertet hat in ihrer und deswegen die Verfassungsbeschwerde unzulässig sein, ich übertreibe ein bisschen. Das passiert auch den Gerichten gerne mal, wenn sie Artikel 100 Vorlagen sprechen. Ich war vor einigen Jahren bei einem älteren Richter im Süddeutschen. Und da ging es auch um verfassungsrechtliche Fragen in einem Zivilprozess. Und der sagte, ja, da sei ja schon vieles dran, was wir da sagten, dass das vorgelegt werden muss. Aber bevor ich das jetzt hier vorlege und dann in 5 Jahren den Fall zurückbekomme, weil ich ein paar Formfehler gemacht habe, gucke ich jetzt lieber, dass ich das entscheide ohne die 100er. Und der EuGH ist ja nicht so streng mit den Zulässigkeitsvoraussetzungen, nicht? Das könnte eine Erklärung sein und dürfte eine Erklärung sein, warum der BGH durchaus gerne beim EuGH vorlegt, aber ganz ungern beim Bundesverfassungsgericht offensichtlich vorlegt.
Ja.
Und dann lässt sich, und das steckt vielleicht auch ein bisschen in der lässt sich hören Formulierung drinne, dann lässt sich durchaus das auch so deuten, was die dann in der Begründung schreiben, dass sie, ja, jetzt, die gehen längst nicht auf alle Argumente ein, auch die für die Verfassungswidrigkeit sprechen. Zum Beispiel das Argument der Ungleichbehandlung mit Präsenzkursen. Denn also das Thema der Seriosität der Anbieter und der fehlenden Beurteilungsmöglichkeit, wie seriös der Anbieter ist, das kann man ja heute gar nicht mehr sagen, dass das jetzt so ein großer Unterschied ist zwischen einem Online-Kurs und einem Offline-Kurs. Ja, also dieses Gefälle gibt es ja hier wie dort, um nur eines herauszugreifen. Und dann schauen Sie sich eigentlich nur an, was dort in der Revision vorgetragen worden ist. Und sagen auch an einer Stelle, also Weiteres sei halt weder vorgetragen noch ersichtlich an Argumenten für die Verfassungswidrigkeit. Da klingt mir ein bisschen durch, dass Sie schon durchaus, ja, wie Sie es eigentlich auch sagen, das lässt sich hören, da es ja ist, also schon, ja, hört, hört, nicht? Sehen wir schon, dass Sie es schon sehr deutlich gesehen haben, aber dann eben doch einen Weg gefunden haben, den ungeliebten Vorlagebeschluss zu vermeiden. In other words, mit anderen Worten, das würde ich als Ermutigung sehen, liebe BGH-Anwältinnen und Anwälte, vielleicht hört uns eine von euch zu, wenn ihr den nächsten Fall bekommt, guckt mal, welche Argumente alles jetzt in dem sich in diesem BGH-Urteil nicht finden, also zur Verfassungswidrigkeit, und versucht's mal noch mit ein paar ergänzenden Argumenten, vielleicht ist es dann im zweiten Anlauf, kriegt er dann eine so zwingende Argumentation hin beim dritten Senat, dass er sich doch nochmal überlegt mit der Vorlage.
Ja. Nico, dein Aspekt zu fragen, warum sind die Vorlagen nach Karlsruhe eigentlich so problematisch und die zum EuGH so gern genommen und so gern gesehen? Ich glaube, zwei Gründe fallen mir da ein, die eine Rolle spielen. Das eine dürfte sein, tatsächlich, dass das Bundesverfassungsgericht die Vorlagen nicht haben möchte und deswegen einfach auch sehr streng behandelt, in gewisser Weise abschreckend behandelt, während der EuGH, zumindest im Bereich Datenschutz kann ich es einschätzen, die mit offenen Armen entgegennimmt und sagt, wie schön, dass da was kommt und wir wollten dazu ja noch was sagen. Das ist ein Aspekt. Und der zweite Aspekt ist natürlich, dass das Bundesverfassungsgericht, insbesondere auch, weil es hervorragende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, sich natürlich sehr, sehr genau sowohl prozessual als auch materiellrechtlich im deutschen Recht auskennen, wohingegen zumindest die prozessuale Seite aus Sicht des EuGH sehr, sehr schwierig ist einzuschätzen, wenn nationale Gerichte Vorlagen machen, zum Beispiel rauszubekommen, ob nach nationalem Recht es auf eine bestimmte Norm entscheidungserheblich ankommt oder nicht. Das dürfte dem EuGH schwerfallen und er übernimmt da sehr viel der Argumentation und der Darstellung der Rechtslage von Seiten der vorliegenden Gerichte. Und manchmal, die Fälle hatten wir auch schon gesehen, sogar bis an den Rand dessen, wo der EuGH sagt, na, das kann aber gar nicht stimmen, was uns hier vorgelegt wird. Das war die Vorlage Deutsche Wohnen, wo offensichtlich merkwürdig vorgetragen worden war zur Rechtssituation. Und selbst das hat der EuGH noch geschluckt. Also das kann natürlich die Situation für den vorlagepflichtigen Richter, beides sind ja gesetzliche Richter, sowohl das Bundesverfassungsgericht als auch der EuGH, kann doch nochmal einen Anstoß geben, eher dem EuGH was vorzulegen als dem Bundesverfassungsgericht.
Ja, Fernunterricht, eines meiner jetzt noch seit neuerer Zeit meiner Lieblingsthemen. Jetzt kommen wir zu einem anderen meiner Lieblingsthemen und das ist die Kontrolle, und das ist ein ganz sehr ernstes Thema auch, die Kontrolle der Nachrichtendienste. Wir haben hier verschiedentlich schon angesprochen, dass es ein noch von Ulrich Kelber, dem Amtsvorgänger der jetzigen Bundesdatenschutzbeauftragten, angezetteltes Gerichtsverfahren gibt beim Bundesverwaltungsgericht. Also gerichtet darauf, die Einsicht zu nehmen in Unterlagen zu gewissen Aufklärungsmaßnahmen des BND. Ja, in der Pressemeldung, auf die wir gleich zu sprechen kommen, es gibt die Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung vom 4. März 2026, da heißt es so schön, dass es um Daten gibt, die der BND mit CNE-Maßnahmen bis 2023 gewonnen hatte. Was sind CNE-Maßnahmen? Bei der CNE-Maßnahmen geht es um Maßnahmen zur Ausspähung von Endgeräten letztlich. Und ja, um was es dort ging, es steht in der Pressemeldung nicht drin, aber man kann es sich schon an den Fingern abzeichnen, was ist im Moment, was ist das umstrittenste Tool zur Datenanalyse zurzeit? Stefan? Eins, was immer die Gemüter bewegt? Hä? Also ist eine Vermutung. Ist eine Vermutung. Ich vermute, dass es dort um Pegasus gegangen ist, ja. Also das Palantir, die Palantir-Tools, das ist meine Vermutung. Es gab auch nach meiner Erinnerung, ich habe das jetzt nicht nochmal nachgeschaut, nach meiner Erinnerung gab es auch tatsächlich vor 3-4 Jahren mal Presseberichte, dass der BND und das Bundeskriminalamt damals auch sich für Pegasus interessierten, also für jedenfalls Palantir-Produkte. Ja, und es könnte, vielleicht irre ich mich auch, es war was ganz anderes, aber da wollte doch der Ulrich Kelber und seine sehr fähigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die seit vielen Jahren die Datenschutzkontrolle bei den Nachrichtendiensten sehr ernsthaft betreiben. Da wollten sie doch mal ein bisschen genauer das wissen, was denn eigentlich dort die Einsatzfelder und die, ja, die Einsatzgebiete dieser Spionagesoftware waren. Ist wohl nachvollziehbar auch.
Und das ist ja auch rechtlich schön geregelt im Bundesnachrichtendienstgesetz, dass diese sogenannten individuellen Aufklärungsmaßnahmen, diese Computer Network Exploitations, einer Anordnung des BND-Präsidenten bedürfen. Und diese Anordnung werden schön sauber in einer Datei abgelegt. Und jetzt kam der BFDI und sagte, da möchte ich gerne reinschauen. In diese Anordnung, das möchte ich gerne prüfen im Rahmen meiner Datenschutzkontrolle. Und der BND-Präsident sagte, niet, da schaust du nicht rein. Der weitere Weg ist vorgezeichnet. Wenn der oder die Bundesbeauftragte nicht weiterkommt mit einer Behörde in Bezug auf seine Kontrollmöglichkeiten, dann beanstandet er das zunächst mal bei der vorgesetzten Behörde. Das ist geregelt, dass das nach dem Paragraphen 63 des BND-Gesetzes das Bundeskanzleramt ist, bei dem die Beanstandung abgeworfen wird. Und das Bundeskanzleramt hat sich das angeschaut und hat gesagt, ja, sehen wir anders. Das geht dich gar nichts an. Das Bundeskanzleramt trägt vor, dass die Kontrolle der umstrittenen Anordnung vorrangig durch den unabhängigen Kontrollrat UKR erfolgen würde und nicht durch die BFDI. Die hätte in dem ganzen Kontext nichts verloren. Jedenfalls dann nicht, wenn der unabhängige Kontrollrat sich drum kümmern würde. Und deswegen klagte dann BFDI gegen den Bundesnachrichtendienst, erst- und letztinstanzlich zum Bundesverwaltungsgericht. Und die haben jetzt tatsächlich eine wirklich schroffe Entscheidung gefällt. Die sagten nämlich, und das ist für Klagende immer wirklich eine Höchststrafe, die sagten, das Ding ist so daneben, das ist sogar schon unzulässig. Sie verweisen dabei auf die Vorschrift des 63 Bundesnachrichtendienstgesetzes, die wiederum auf den 28 Bundesverfassungsschutzgesetz verweist und sagen, dort drin sind für die BFDI in Bezug auf die von ihr verlangte Einsichtnahme in die Anordnung des BND-Präsidenten keine wehrfähigen Rechtspositionen erkennbar. Also da ist nichts. Du hast nichts, mit dem du dich hier beschweren könntest. Du hast den Beanstandungsweg zum Bundeskanzleramt, da kannst du gerne hinmarschieren, hast du ja auch schon gemacht, aber weiter kommst du nicht. Es ist keine wehrfähige Rechtsposition zu erkennen. Und das ist echt wirklich hart, sich sowas sagen lassen zu müssen. Zumal ich nicht ganz davon überzeugt bin, dass das stimmt, was das Bundesverwaltungsgericht dort annimmt. Wenn man in den 28 reinschaut des Bundesverfassungsschutzgesetzes, da steht nämlich zum Beispiel drin, 28 Absatz 3, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz dann entsprechend der BND verpflichtet ist, der Bundesbeauftragten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Unterstützung zu leisten und insbesondere Auskunft zu den Fragen, Einsicht in alle Unterlagen zu geben, jederzeit Zutritt in alle Diensträume zu gewähren. Und das ist, das sollen keine wehrfähigen Positionen sein. Das, finde ich, ist eine steile Ansage des Bundesverwaltungsgerichts. Letztlich sagen sie ja, da geht es nur um so einen komischen Streit unter Behörden. Das interessiert uns aber gar nicht. Ja? Da geht es nicht um subjektiv öffentliche Rechte. Und deswegen macht ihr das mal untereinander aus. Liebe Bundesbeauftragte, du kannst ja heulend zum Bundeskanzleramt laufen, aber weiter kommst du nicht. Das ist hier kein Rechtsstreit, den wir uns anschauen würden. Das ist schon wirklich eine schroffe Absage.
Ja, allerdings. Also die Krönung ist, dass dann darauf verwiesen wird, die Befugnisse der Bundesdatenschutzbeauftragten beschränkten sich darauf, eine Beschwerde oder eine Beanstandung zu machen beim Bundeskanzleramt. Und jetzt kommen zwei Sachen, die mir dazu einfallen. Erstens, wenn man ein bisschen mal von der Praxis gehört hat, wie es beim BND zugeht, kann man sicher sein, dass wenn ein Bundesnachrichtendienst ein Kontrollbegehren des Bundesdatenschutzbeauftragten, der sich auch persönlich auch dort engagiert hat in dem Fall, ablehnt, dann kann man sicher sein, dass das engstens mit dem Geheimdienstkoordinator abgestimmt war, der im Bundeskanzleramt sitzt. Also das ist realitätsfern zu sagen, also wieso hast du dich nicht erstmal beim Bundeskanzleramt beschwert? Und das Zweite ist, und da wird es dann wirklich auch unangenehm, Das Zweite ist, also wenn sich irgendjemand mit solchen Sachen auskennt, sprich die Praxis beim BND, also dann doch mit Sicherheit die Richter des 6. Senats beim Bundesverwaltungsgericht. Also die sind Kenner der Nachrichtendienste, weil sie bekommen wegen der erstinstanzlichen Spezialzuständigkeit die Verwaltungsgerichtsordnung vorsieht. Sie bekommen die ganzen Verfahren gegen BND. Aus eigener langjähriger Erfahrung mit etlichen Verfahren gegen den BND weiß ich auch, dass die sich eigentlich, egal wie sie am Ende entscheiden, sie interessieren sich immer sehr genau für die Sachverhalte. Also hier hieß es dann, es sei nur eine Stunde verhandelt worden, das ist eigentlich ungewöhnlich. Ich habe schon dort Verhandlungen geführt, die gingen über den ganzen Tag und am Ende hieß es, die Klage sei unzulässig, was man dann gar nicht verstanden hat, weil die Richter haben sich doch interessiert. Eine der Richterinnen hat sich selbst abgelehnt in dem Verfahren, weil sie eine Zeit lang in dem unabhängigen Kontrollrat gesessen hat. Und überall dort, das ist ja so eine Spezialmaterie, das Recht der Nachrichtendienste. Wenn man auf eine Veranstaltung geht, wo es um das Recht der Nachrichtendienste geht, kann man immer ziemlich sicher sein, dass man jedenfalls einigen der Richter, also etwa dem Vorsitzenden Professor Kraft, des 6. Senats auch dort begegnet. Sodass ich das also aus dem Grund wirklich völlig, das hat schon was Perfides, wenn es heißt, also die oder der Bundesdatenschutzbeauftragte ist darauf beschränkt, sich zu beschweren beim Bundeskanzleramt, weil die genau wissen, dass das nun völlig an jeglicher Realität vorbeigeht. Das ist eine bittere Niederlage für Luisa Spicht-Riemenschneider und ihre Leute. Ganz bittere Niederlage, weil das natürlich die Effizienz der Kontrollbefugnisse massiv einschränkt. Und dann noch zu einem Zeitpunkt ja kommt, wo heftig überall getrommelt wird. Es gibt wohl noch keinen Entwurf eines neuen BND. Das BND-Gesetz soll rundum erneuert werden. BND sollen intensive neue Befugnisse gegeben werden. Und nach den Stellungnahmen, die wir hier auch besprochen haben, den öffentlichen Stellungnahmen und Ankündigungen des Kanzleramtsministers Thorsten Frey, können wir sicher sein, dass man auch an die Kontrollbefugnisse der BFDI heran möchte. Man möchte eigentlich die Datenschutzkontrolle der BFDI komplett abschaffen. Und ja, das in irgendeiner Form in die Zuständigkeit des unabhängigen Kontrollrats legen, bei dem längst nicht das Erfahrungswissen vorhanden ist mit den Geheimdiensten und jedenfalls auch kein Track Record bekannt ist einer ernsthaften Kontrolle der Nachrichtendienste, wie das bei BFDI der Fall ist.
Tja, Nico, wenden wir uns mit Grausen und schauen uns die nächste Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts an. Auch die ist ganz jung, vom 6. März 2026. Auch die
darf ich eins noch ergänzen? Ja. Wir haben ja, also auch noch mal zum Thema, ich habe ja vorhin mal Pegasus, das ist eine Vermutung mit Pegasus. Mir fällt auf, wir haben ja schon einmal über Pegasus, das Bundesverwaltungsgericht und den BND gesprochen. Und deswegen, da kommt auch ganz maßgeblich meine Vermutung her, dass es hier um Pegasus gegangen ist. Denn es gab bereits 2024, im November, eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts über einen presserechtlichen Auskunftsanspruch, den ein Journalist geltend gemacht hatte, über den Einsatz von Pegasus beim Bundesnachrichtendienst. Das ist damals auch abgeschmettert worden, natürlich. Das war der 10. Senat. Das war jetzt nicht der staatstragende 6. Senat, sondern der 10. Senat, über den wir auch schon verschiedentlich gesprochen haben, der die Presse- und Informationsfreiheitsfälle als Thema, als in der Zuständigkeit hat. Und das ist damals dann auch wegen überwiegender Geheimhaltungsinteressen des BND und der Gefährdung der Funktionsfähigkeit des BND durch entsprechende Auskünfte abgebügelt worden. Das haben wir in einer Folge, die wahrscheinlich jetzt mehr als ein Jahr zurückliegt, die Entscheidung stammt vom 7. November 2024, schon einmal besprochen. Das nur noch als kurze Ergänzung für diejenigen, die sich noch für Weiterführendes zu diesem Thema interessieren.
Sehr gut, Nico. Dann wenden wir uns mit Grausen wiederum dem Bundesverwaltungsgericht zu. Auch eine ganz junge Entscheidung vom 6. März 2026, die auch noch leider nur in Form einer Pressemitteilung vorliegt. Worum geht es in dem Fall? Da geht es um einen rheinland-pfälzischen Krankenversicherer, ein privates Krankenversicherungsunternehmen, die DBK, die sich mit dem Landesdatenschutzbeauftragten Rheinland-Pfalz angelegt hat und den Kürzeren gezogen hat. Worum geht es in der Sache? Die DBK als großer privater Krankenversicherer versucht, seine Kosten in den Griff zu bekommen, indem er seine Versicherten möglichst gesund hält und bietet deswegen Coaching-Angebote für Versicherte an, die an bestimmten Krankheiten leiden, wie Diabetes oder Asthma oder Rückenleiden. Und die können sich dann coachen lassen und man hofft so, nicht nur die Gesundheit zu verbessern, sondern auch die Kosten zu senken. Dazu analysiert die DBK eingereichte Rechnungen der Versicherten und guckt da an, was steht denn da so an Diagnosen drauf. Hat das analysiert und dann dementsprechend Einladungen ausgesprochen an die Versicherten, kommen doch mal zum Coaching zum Thema Rückenschule. Das hat sich der Landesbeauftragte angeschaut und hat gesagt, das geht so nicht. Besonders auffällig war in dieser Praxis übrigens, dass die DBK die Neukunden gefragt hat, ob sie das darf, also eine Einwilligung erbeten hat. Allerdings die Altversicherten einfach hat mitlaufen lassen und gesagt, da brauchen wir keine Einwilligung, das geht irgendwie anders. Ich vermute mal, die haben sich auf 611 gestützt. Wobei, wir schauen gleich nochmal genauer hin. Der Landesbeauftragte jedenfalls war nicht überzeugt von dieser Konstruktion der DBK und hat gesagt, im Februar 2022, da spreche ich eine Verwarnung aus. Also aus meiner Sicht ist das, was ihr da macht, rechtswidrig und hat gleichzeitig eine Anordnung getroffen, dass zukünftig von allen Einwilligungen einzuholen sind. Das fand die DBK erstens falsch und zweitens unpraktisch und ist deswegen gegen diese Verwarnung und die Weisung zum Verwaltungsgericht Koblenz und zum Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, auch in Koblenz, marschiert und hat beide Male gewonnen. Das OVG Rheinland-Pfalz hat in einer Entscheidung dann ausgeführt, es handele sich um eine zulässige Zweckänderung, Artikel 6 Absatz 4, mutige Entscheidung, wir bewegen uns ja im Rahmen von Artikel 9 von sensiblen Gesundheitsdaten. Das Bundesverwaltungsgericht war jetzt tatsächlich letztinstanzlich unterwegs und hat die Klage der DBK abgewiesen, also erstmals dem Landesbeauftragten recht gegeben, hat darauf hingewiesen, dass es zwar für die Verarbeitung der Gesundheitsdaten durchaus entsprechend einschlägige Rechtsgrundlagen geben könnte. Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe H ist in Bezug auf Gesundheitsdaten durchaus einschlägig, aber wir erinnern uns ja, Artikel 9 ist keine eigene Verarbeitungsgrundlage, sondern muss immer in Kombination mit Artikel 6 gelesen werden. Und bei der Abwägung nach Artikel 6.1f Datenschutzgrundverordnung sieht das Bundesverwaltungsgericht die Interessen der Kunden doch deutlich überwiegen. Begründet das damit, dass es sich schließlich um sensible Gesundheitsdaten handeln würde. Klammer auf, das hat mich ein bisschen gewundert von der Argumentation her, nämlich den Artikel 9 hatten Sie ja gerade mit Hinweis auf 9.2h abgeräumt. Jedenfalls aber haben Sie gesagt, diese Vorsorgeprogramme der DBK sind ja nicht dem medizinischen Kernbereich zuzuordnen. Und das sind auch relativ willkürliche Angebote mit großer Streubreite. Und dann, wenn alle Stricke reißen, kann man sich noch auf den EuGH berufen, nämlich auf die Rechtsprechung des EuGH zu Artikel 13.1d Datenschutzgrundverordnung. Ihr habt das berechtigte Interesse, auf das ihr euch jetzt beruft, nicht hinreichend deutlich mitgeteilt. Ihr habt also Informationspflichten verletzt. Und da ist der EuGH ja wirklich krass drauf, haben wir schon mehrfach besprochen hier im Podcast. Wenn solche berechtigten Interessen nicht detailliert in den Informationen des Verantwortlichen nach Artikel 13 enthalten sind, dann werden sie ihm nachher bei der Abwägung weggeschossen. Also, sagt das Bundesverwaltungsgericht, du hast kein Interesse, liebe DBK, dass es mit den gegenläufigen Interessen der Kunden nicht einer solchen Überprüfung, einer solchen Untersuchung eurer Rechnung ausgesetzt zu werden. Und damit hat der LFDI zu Recht euch verwarnt und angewiesen und deswegen Klageabweisung. Interessant, interessanter Fall. Ich selbst habe ja sozusagen mit der DBK meine eigenen Erfahrungen gesammelt, schon lange her, damals ein großes Bußgeldverfahren, als ich noch beim Landesbeauftragten in Rheinland-Pfalz für den privaten Sektor, privaten Datenschutzsektor verantwortlich war. Damals haben wir ein relativ hohes Bußgeld gegen die DBK verhängt und deswegen war es immer eine Special Relationship zwischen DBK und dem Landesbeauftragten. Hier haben sie sich gewehrt, aber letztlich vor dem Bundesverwaltungsgericht sind sie unterlegen, die Kolleginnen und Kollegen von der DBK.
Ja, das ist eine Entscheidung, die mich schon deshalb überrascht hat, weil wir die Entscheidung der Vorinstanzen sind gar nicht publik geworden. Ja, also das
stimmt.
Das ist ein gutes Beispiel meines Erachtens dafür, warum wir dann ein Problem haben, dass zu wenig Entscheidungen tatsächlich das Licht der Öffentlichkeit finden. Das war ja ein Projekt, das vor allen Dingen auch dem vormaligen Justizminister Buschmann stark am Herzen lag, wo es ja auch offensichtlich nach wie vor Pläne gibt, die auch umgesetzt werden sollen, die Veröffentlichungsquote deutlich zu erhöhen, die ja bei unter 5% liegt und sehr schwankt zwischen den verschiedenen Gerichten. Und ich habe es mal überprüft, die Entscheidung ist nirgendwo zu finden, also der beiden Vorinstanzen. Das würde mich ja schon sehr interessieren, wie die das begründet haben. Da würde man ja nicht so, also da hätte ich nicht darauf gewettet, dass ein Verwaltungsgericht oder gar das Oberverwaltungsgericht in deinem Lieblingsbundesland, dass die also so großzügig sind, eine doch sensible Verarbeitung von Artikel 9 Daten zu billigen.
Ja, und dann noch, lieber Nico, über die doch schwierige Konstellation einer Zweckänderung, Artikel 6 Absatz 4. Artikel 6 4 ist ja ein Buch mit mehreren Siegeln, vielleicht 7 oder mehr. Gerade bei Gesundheitsdaten, bei Artikel 9 Daten jetzt mit einer Zweckänderung zu kommen, das ist schon sportlich. Wenn wir in den Artikel 6 Absatz 4 reinschauen, ist ja nach Ziffer C insbesondere zu berücksichtigen, ob Artikel 9 Daten verarbeitet werden. Also das ist noch mal schwieriger. Und das dann durchgehen zu lassen, ist schon mutig, dass das Bundesverwaltungsgericht das anders gesehen hat, kann man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Wäre spannend, das nochmal nachzulesen, wie das Verwaltungsgericht und das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz das haben durchgehen lassen können.
Sprechen wir am Schluss, lieber Stefan, nochmal über ein Thema, das uns beiden ja auch sehr am Herzen liegt, das Thema Meinungsfreiheit. Und wir haben jetzt in der vergangenen Folge ja auch sehr ausführlich dort über kritische Stimmen gesprochen, Ronen Steinke insbesondere, der ein ganzes Buch geschrieben hat zum Thema Meinungsfreiheit und von einer linksliberalen Perspektive, wo man das jetzt nicht so häufig findet, doch auch eigentlich auch sagt, was manche andere auch sagen, dass es um die Meinungsfreiheit in Deutschland nicht immer und überall gut bestellt ist. Haben wir in unserer letzten Folge besprochen. Und jetzt sprechen wir über eine sehr, sehr pointierte Gegenstellungnahme quasi. Die bezieht sich nicht auf Ronen Steinke, aber sie bezieht sich auf dasselbe Thema. Nämlich ein Beitrag der FAZ, vor einigen Tagen erschienen. Ein Beitrag im FAZ-Feuilleton von Wolfgang Schulz, einem bekannten Medienrechtler der Uni Hamburg, und Matthias Kettemann, der mir bis dahin zu meiner Schande noch nicht geläufig war, ein Medienrechtler der Uni Innsbruck, plakativ überschrieben, Zeitungsartikel, da darf man das, keine Zensur. Das ist ja immer so für viele so ein Reizwort, ein Reizbegriff, wenn in den Raum gestellt wird, dass es eine Unterdrückung unerwünschter Meinungen gibt und dass man das dann auch noch mit dem Wort Zensur dann auch noch brandmarkt. Ja, und die beiden legen dar, dass das also auch schon in der Einleitung sehr, sehr fulminant heißt es dann, das sei doch Unsinn, von Zensur zu sprechen. Ja, eine Einschätzung, die wahrscheinlich ein Ronen Steinke so nicht teilen würde, dass das Unsinn ist, ja. Und begründen das dann auch im Folgenden weiter, warum sie halt einer anderen Auffassung sind als das, was wir bei Ronen Steinke nachlesen können.
Das hat mir, Nico, der Beitrag hat mir gut gefallen, fand ich interessant. Pointiert, aber sie bringen jedenfalls noch mal ein paar Eckpunkte zur Sprache, die man im Kopf haben muss, wenn man über Zensur nachdenkt. Zum einen weisen sie darauf hin, wenn wir von Zensur reden, reden wir richtigerweise von staatlicher Vorzensur, also von einer Unterdrückung regierungskritischer Positionen mit hoheitlichen Mitteln, darum geht es bei der Zensur, und zwar eine Unterdrückung, die vor der Veröffentlichung der Meinung stattfindet. Das ist die Zensur, von der zum Beispiel auch unser Grundgesetz redet, wenn es sagt, eine Zensur findet nicht statt.
Darf ich kurz einhaken, Stefan? Gerne. Das ist ein häufiger Einwand, den bekomme ich immer zu hören, wenn ich mal das Wort Zensur versehentlich in den Mund genommen habe. Der kommt immer so vor, der kommt reflexhaft. Das ist natürlich ein Einwand, den wir Juristen mit dem Artikel 5 unterm Arm verstehen. Aber den versteht natürlich kein normaler Mensch. Also Zensur ist ja nicht nur das, was in Artikel 5 als Zensur bezeichnet wird, sondern der Begriff der Zensur ist viel, viel älter als das Grundgesetz. Und Zensur sind staatliche Eingriffe in das, was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Und dass wir jetzt im Grundgesetz dort einen anderen Begriff der Zensur haben, heißt jetzt noch nicht, dass es nicht auch Dinge gibt, ja, die man durchaus auch mit dem jetzt nicht auf den Artikel 5 bezogenen Begriff der Zensur auch so bezeichnen kann, auch wenn es eben keine Vorzensur ist. Also die Tatsache, das ist, und das ist, behauptet ja kein Mensch, dass es irgendwie eine Behörde gibt, das ist auch so eine, also das, da baut man auch einen Popanz auf. Kein vernünftiger Mensch behauptet, dass es eine Vorzensur in Deutschland gibt. Was würde Vorzensur bedeuten? Vorzensur würde bedeuten, dass es so ist wie in der DDR, dass wenn du als Musiker, das habe ich selbst bei Freunden erlebt in den 80er Jahren, dass wenn du als Musiker einen Song veröffentlichen willst, dass du erstmal den Text des Songs einer Behörde gibst, die dann da drin rummalt oder auch nicht und das anschließend grün oder rot schaltet. Kein vernünftiger Mensch, der sagt, der das Wort Zensur kritisch im Zusammenhang mit Meinungsfreiheit in Deutschland in den Mund nimmt, ist natürlich der Meinung, dass wir jetzt hier eine Zensurbehörde haben, die sowas macht.
Naja, Nico, aber die Proteste sind ja groß. Und dann schauen wir natürlich wieder rüber in die USA. Der US-Kongress, der ausdrücklich den DSA, Digital Service Act, der EU als Zensurgesetz, als mächtiges Zensurgesetz bezeichnet, auf den Vizepräsidenten Vance bei der Münchner Sicherheitstagung 2025 haben wir schon hingewiesen, dass der sagt, er macht sich weniger Sorgen um Putin und den Ukraine-Krieg als um die Position der Europäer zum Thema Meinungsfreiheit. Und da finde ich es richtig, dass Kettemann und auch Schulz zunächst mal darauf hinweisen, ja, vielleicht muss man die Vorzensur sozusagen nicht unbedingt juristisch mitdenken, aber das gehört eigentlich in einen undemokratischen Kontext hinein, wo Regierung mit hoheitlichen Mitteln eingreift, vorher von mir aus auch nachher, und wo es letztlich auch keine unabhängige gerichtliche Kontrolle gegen diese Maßnahmen gibt. Die beiden FAZ-Autoren weisen dann, wie ich finde, zu Recht darauf hin, dass Meinungsfreiheit natürlich nicht bedeuten kann, dass man vom Meinungskampf ausgenommen wird, dass man irgendwie einen Anspruch darauf hätte, dass die eigene Meinung gleichberechtigt verbreitet würde wie andere auch, und zwar unabhängig von ihrer Überzeugungskraft oder ihrem Wahrheitsgehalt. Die Meinungsfreiheit bedeutet natürlich nicht, dass es keinen Faktencheck geben darf oder dass man überhaupt bestimmten Meinungen nicht widersprechen dürfte. Davor haben, glaube ich, viele Kritiker unserer Situation der Meinungsfreiheit in Deutschland und Europa tatsächlich Angst, dass sie nämlich für ihre Meinung kritisiert werden. Diese Kritikfreiheit gibt es aber nicht. Und es gibt natürlich jedenfalls nach unseren Überzeugungen keinen Anspruch darauf, dass man diskriminierende Äußerungen oder desinformierende Äußerungen sozusagen widerspruchslos verbreiten oder hinnehmen müsste. Aber genau dann kommt es natürlich, und da ist der Artikel auch nachdenklich genug aus meiner Sicht, dann gibt es die schwierigeren Fragestellungen, zum Beispiel die Frage, wie sieht denn das aus? Darf es eine staatliche Förderung einer Kontrollkultur geben? Das ist einer der wesentlichen Vorwürfe gegen die Lesart der Meinungsfreiheit in Deutschland und Europa. Es gäbe sowas wie einen Zensurindustriekomplex.
Lass mich noch mal einhaken, Stefan, an der Stelle. Ja. Noch mal ganz kurz, also das ist alles Popanz. Also ich oute mich jetzt mal, ich bin auch, aber auch immer zu den Kritikern des schon des Netzwerk durch, auch zu den scharfen Kritikern des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes und auch des DSA lange, lange bevor ein amerikanischer Vizepräsident den Boden des Bayerischen Hofs in München betreten hat, habe ich immer auch zu den Kritikern gehört. So, und keiner der Kritiker sagt, dass jetzt der DSA eine Vorzensur sei. Nein. Ja, also wenn man dann aber erstmal das so verzeichnet, dann ist es natürlich auch ganz leicht zu sagen, das ist alles Quatsch. Also da wird ein Argument, das keiner bringt, wird dann also anschließend zerpflückt. So kann man sich es leicht machen. Auch kein Mensch mit Verstand würde behaupten, dass man vor Faktenchecks geschützt, dass es einen Schutz vor Faktenchecks gibt, dass man sich nicht kritisieren lassen darf, dass man einen Anspruch auf gleichberechtigte Verbreitung aller Meinungen hat und dass man einen Anspruch darauf hat, vom Meinungskampf frei zu sein. Das ist alles Popanz. Das sind nie die Punkte gewesen, die auch etwa ein Ronen Steinke kritisiert, wenn es auch um den DSA geht, wo er ja auch doch mehr oder weniger sagt, also den amerikanischen Vizepräsidenten Der ist jetzt nun kein Sympathieträger für die meisten von uns und vieles, was er sagt, ist und der Ton ist unmöglich. Aber es schließt ja nicht aus, dass er doch auch Dinge angesprochen hat, an denen was dran ist. Ja, also auch eigentlich schon mit dem amerikanischen Vizepräsidenten das Thema zu beginnen, ist eigentlich auch ein bisschen daneben, weil es auch, also ich vermisse in dem ganzen Beitrag eigentlich die Argumente eines Ronen Steinke und viele andere Kritiker, die jetzt, also die wirklichen Argumente, ja, und die wirklichen Argumente, also die schlimmste Passage ist, die kommt dann noch ein bisschen später, die schlimmste Passage ist dann sich auseinanderzusetzen mit Overblocking, ja, denn so, da kommt erstmal, ich meine, das ist eigentlich für jemanden, der schon mal was von Grundrechten gehört hat, ist das eigentlich Standard, von Chilling Effects zu sprechen, also den einschüchternden Wirkungen, die es hat, wenn Gesetze da sind, sprich dem nicht, meines Erachtens nicht von der Hand zu weisenden Thema, dass wenn man Gesetze baut, die jetzt viele Äußerungen, sagen wir mal, erstmal in ein fragwürdiges Licht stellen, dass man damit also auch nicht nur jetzt Strafbares letztlich verhindert, sondern auch verhindert, dass Menschen ihre Meinung sagen und dann das nicht mehr tun, weil sie die Sorge haben, dass sie damit Ärger bekommen könnten. Also wie in dem Pinocchio-Fall, den wir ja hier auch besprochen haben, nicht? Wo der Rentner dann sagt, also naja, schön und gut, dass das Ermittlungsverfahren eingestellt worden ist, aber jetzt, also ich werde es mir jetzt dreimal überlegen, was ich sage. Und damit meint er ja Legales, was er sagt. Ja? Das ist das Thema mit Overblocking. Und dann ist das wirklich, also das empfinde ich als niveaulos, zu sagen, naja, also das Thema Overblocking sei ja genau so ein irgendwie, sei ja nicht schlimmer als das Underblocking. Also dass man einfach Anreize schafft, zu viel zu löschen. Das ist ein ganz, also legaler Inhalte zu löschen. Das sei doch auch nicht so schlimm, weil es gäbe ja auch das Underblocking, sprich es würde nicht alles Illegale gelöscht. Also wer so simplistisch argumentiert, der hat wirklich nichts von Meinungsfreiheit verstanden. Denn das, die unterdrückte, rechtmäßige Äußerung, das ist ein Eingriff in die Meinungsfreiheit. Die nicht verfolgte rechtswidrige Äußerung, das ist erstmal der Eingriff in, erstmal per se der Eingriff in gar nichts. Ja,
und naja, möglicherweise, Nico, ein Eingriff in widerstreitende Grundrechte. Den Punkt machen die beiden Autoren auch, indem sie darauf hinweisen, der DSA ist ja kein Anti-Meinungsfreiheitsgesetz, sondern versucht einen Ausgleich zwischen widerstreitenden Positionen hinzubekommen, indem man nämlich sagt, dass die Persönlichkeitsrechte von Betroffenen oder auch die Teilnahmemöglichkeiten am politischen, demokratischen Diskurs unter Druck kommen können, wenn die Plattformen nicht moderieren. Und dass da der Ausgleichsgedanke hinter dem DSA steht, glaube ich, das ist nachvollziehbar. Und das Argument der beiden lautet dann, es wird ja nicht von staatlicher Seite aus entschieden, dass bestimmte Äußerungen von den Plattformen runtergenommen werden. Das entscheidet ja die Plattform selbst. Die bekommt möglicherweise Hinweise von Trusted Flaggers, also von NGOs, die sozusagen als privilegierte Informanten sich an die Plattformbetreiber wenden können und sagen können, hier, da sind problematische Äußerungen, schaut euch die mal an. Aber es ist die Entscheidung eines Privaten, nämlich des Plattformbetreibers, zu sagen, lassen wir zu, lassen wir nicht zu. Und in dem Kontext habe ich das als ein zulässiges Argument verstanden. Ich stimme dir zu, die beiden nehmen natürlich sozusagen immer die saftigen Beispiele, ob das der J.D. Vance ist, ob das der US-Kongress ist, ob das der Andrew Loventhal ist in seinem Interview in der Neuen Zürcher Zeitung, wo er von einem Zensurindustriekomplex spricht, was natürlich auch eine schmissige Äußerung ist. Letztlich, glaube ich, macht der DSA nicht zunächst mal nicht mehr und nicht weniger, als die Plattformbetreiber stärker in die Verantwortung zu bringen, sie zu zwingen, Moderationsentscheidungen zu treffen, die dann gerichtlich überprüfbar sind. Und das ist doch etwas offensichtlich anderes als die Zensur, über die wir nachdenken, wenn wir davon sprechen, dass Regierungen bestimmte Meinungen nicht gerne öffentlich geäußert haben wollen. Es ist differenzierter, es ist natürlich nicht unproblematisch und die Chilling Effects, von denen du sprichst, die gibt es natürlich. Und die sind natürlich eine Bedrohung für die Meinungsfreiheit. Und in dem Kontext sind die beiden Autoren immerhin klar genug zu sagen, dass die staatliche Förderung der Kontrollkultur in dem Bereich natürlich problematisch ist. Also wenn Faktenchecker oder NGOs oder Stiftungen finanziert werden, staatlich finanziert werden, die dann eben darauf achten, dass im öffentlichen Diskurs weniger diskriminiert wird, weniger desinformiert wird, dann verschiebe ich natürlich tatsächlich den Diskurs in der Öffentlichkeit und komme dann letztlich mittelbar durch staatliche Förderung gesteuert zu einem anderen Ergebnis. Genauso wie ich beim Overblocking natürlich als staatlicher Regulierer weiß, in dem Fall also weiß natürlich die EU, dass es für die Plattform einfacher sein kann, legale Meinungen von der Plattform runterzunehmen, einfach um möglichst wenig Ärger damit zu haben und eine ökonomisch sinnvolle Entscheidung zu treffen, sich nicht zu stark darum zu kümmern, dass das schon Druck ausüben kann, weniger an Äußerungen zuzulassen und mehr verschwinden zu lassen von den Plattformen. Diese Differenzierung bringen die beiden durchaus auf. Und insofern fand ich das gerade in Ergänzung zu dem, was wir von Roden Steinke gehört haben, jedenfalls als lesenswerte Position, die mir weniger missfallen hat oder mich weniger aufgeregt hat, als das nach der Lektüre von Roden Steinke zu erwarten gewesen wäre.
Also zwei Bemerkungen dazu noch am Schluss, weil ich das sehe ich wirklich in vielen Punkten anders. Also erstmal, das ist natürlich an Widersprüchlichkeit nicht zu überbieten, wenn man sich dann dahinter zurückzieht, dass das doch deshalb schon keine Zensurmaßnahme sei, weil oder kein staatlicher Eingriff sei, weil man das den Betreibern, also den Metas, LinkedIns und Googles dieser Welt alles überlässt, die von den meisten von uns ja einfach aufgrund ihrer erdrückenden Marktdominanz sehr kritisch gesehen werden. Ja, also denen das jetzt zu überlassen, zu entscheiden, was erlaubt ist oder nicht, das ist, finde ich, als mich ja nicht der Einzige, das haben ja viele immer schon als höchst problematisch empfunden. Wir werden es am Ende immer an ihren eigenen Interessen ausrichten und das bedeutet, bedeutet insbesondere bei Meta. Bei Meta findet man kaum eine Gerichtsentscheidung, wo sich mal jemand dagegen gewehrt hat, dass Sachen nicht gelöscht worden sind. Meta löscht wenn Meta eine Beschwerde kriegt, dann löschen die sofort. Egal, ob da was dran ist oder nicht. Das ist die Realität. LinkedIn ist komplizierter, da liegt ein Fall beim Bundesverfassungsgericht derzeit, sehr komplizierter Fall. Und Google wehrt sich da auch gelegentlich schon mal dagegen. Aber das ist einfach jenseits aller Realität. Die gehen nach ihrem eigenen Kompass und haben überhaupt gar kein Interesse daran, sich anzulegen. Und dann mit dem, dass man die gerichtlichen Entscheidungen dass das ja gerichtliche Entscheidungen unterliegt, das ist natürlich auch es ist einfach sowas von fern jeder Praxis, wenn man solche Verfahren schon mal geführt hat, wo sich Leute dagegen gewehrt hat, dass was gelöscht wird. Ja, das sind alle die genannten Player, die führen die Verfahren im Zweifel bis zum jüngsten Gericht, ja, mit irgendwie nicht enden wollenden Schriftsätzen. Das sind auch dann ordentliche Streitwerte, um die es dort geht. Das kann sich Otto Normalbürger und Otto Normalbürgerin überhaupt nicht leisten, dagegen vorzugehen. Ja, das kostet ein Wahnsinnsgeld. Und ist es ja den wenigsten dann auch wert? Also wer geht denn schon, weil ihm, ja, das hat es bei Corona gelegentlich gegeben, weil er impfkritisch ist, das ist der Fall beim Bundesverfassungsgericht, by the way, weil er impfkritisch ist in der Corona-Zeit auf einem Dings gepostet hat und das gelöscht bekommt. Wer zieht denn wegen einer solchen Sache dann also vor Gericht tatsächlich, geschweige denn vor die höheren Instanzen. Also insofern ist das ein schwacher Trost. Faktisch bleibt es dabei, dass es die Plattformen sind, die es entscheiden. Und das ist man dann wieder bei den Marktmächtigen, denen man an anderer Stelle eigentlich ja eher die Macht schwierig machen möchte. Und dann gibt man sie ihnen dann noch zugleich. Also das ist alles einfach zu schwarz und weiß und blendet zu viel aus.
Aus Sicht eines Datenschützers, Nico, würde ich dann jedenfalls sagen, dass das die Gelegenheit ist, sich selbst nochmal klarzumachen, dass man auf privaten Plattformen herumturnt. Ja, das ist also keine sozusagen, das ist nicht der kommunale Marktplatz, auf dem man steht, sondern das sind privat betriebene und nach eigenen ökonomischen Interessen ausgerichtete Anbieter, die eben jederzeit auch gemäß ihren mehr oder weniger tollen internen Bestimmungen Accounts zumachen können, auch Reichweite nehmen können oder zuteilen können. Das sind eben Private, die dort sozusagen die neuen Marktplätze sind und an denen sich dann nachher der Stand unserer Meinungsfreiheit widerspiegelt.
Stefan, ich glaube, wir sollten mal hier einen kleinen Punkt machen, zumal ich jetzt noch an einem Dienstagabend eine wichtige Verpflichtung habe. Ich muss nämlich noch, oder muss nicht, aber möchte noch, wenn auch verspätet, der jährlichen Versammlung des Berliner Anwaltvereins beiwohnen. Als einfaches Mitglied, dass ich dort nur bin, aber nichtsdestotrotz wichtig. Vielleicht, bis das hier veröffentlicht dann oder online ist, dieser Podcast, ist das lange vorbei, aber vielleicht begegne ich ja dem einen oder der anderen zukünftigen Zuhörer dieser Podcast-Folge heute Abend. We will see. Deswegen Schluss für heute und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.